herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma. Das ist der Podcast für Psychologie und Gesellschaft. Und heute geht's um gesellschaftliche Themen, um Begegnungsräume, Begegnungsstätten, wo sich Gemeinschaften auch gut bilden können. Und bevor wir weiter einsteigen, möchte ich euch meinen Interviewgast vorstellen, beziehungsweise er stellt sich selber vor. Hi, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Also ich bin Carsten, 1961 in Berlin geboren, in Ostberlin. 1986 nach meiner missglückten Flucht in den Goldenen Westen abgeschoben. Sehr viel Ärger, sehr viel Knast und so weiter im Osten. Aber so im Westen mich dann auch nicht so richtig wohl gefühlt. Dann habe ich 7 Jahre auf Mallorca erlebt und jetzt lebe ich seit 10 Jahren in einem Haus, das nennt sich Haus Schanzennest. Das beherbergt einige Selbsthilfegruppen. Das ist so unterhalb einer Psychiatrie. Wir haben sehr viel Gäste, wir haben einen Bürgercafé und dadurch habe ich sehr viel Erfahrung, wie man auf Menschen zugeht, wie man Menschen aus ihrer Isolation holt, wie man Gemeinschaften bildet, wie man zuhört. Das ist sehr wichtig, dass die Menschen das Gefühl haben, man hört ihnen zu und sie können einen ihre Dinge anvertrauen, ohne dass man sie kommentiert, ohne dass man besserwisserisch ist, ohne dass man ihnen irgendeinen komischen Weg aufzeigt, dass sie einfach Vertrauen schöpfen und sich öffnen können. Und das wollte ich eigentlich hier mal ein bisschen aus meinem Erfahrungsschatz den Leuten nahe bringen, wie sie auf Menschen zugehen können.
Danke dafür. Danke, dass du da bist und dass du dich bereit erklärt hast für ein Interview. Wie hast du es dir denn gemütlich gemacht fürs Interview? Also ich habe gerade so einen Kaffee, weil meine Nacht war sehr sportlich.
Also wir haben ja ein sehr großes Haus und wir haben, meine Frau und ich, unsere eigenen Rückzugsräume und ich habe so einen Raum, wo meine Computer und Laptops und Fernseher und Büro steht, was ist denn da so ein Büro? Und da habe ich es mir jetzt vor dem Laptop so ein bisschen in meinem Bürosessel gemütlich gemacht und habe natürlich auch Kaffee. Ich hatte schon Gäste zum Frühstück, wir machen viel gemeinsame Frühstücke, wo wir uns austauschen und so weiter.
Ja. Magst du schwarz oder machst du dir auch manchmal Sachen rein?
Milch mache ich rein.
Milch, okay. Ja. Und wahrscheinlich kennst du das von mir, wenn ein Getränk deinen Charakter beschreiben müsste, was wäre das?
Ein Getränk, was mein Charakter? Eigentlich würde ich sagen, eine heiße Zitrone. Ja? Mhm. Es ist warm, es fühlt sich angenehm an, hat einen kleinen bitteren Geschmack, sodass man immer wieder neugierig wird auf den nächsten Schluck. Ich denke mal, so eine heiße Zitrone oder in der Weihnachtszeit so einen alkoholfreien Kinderpunsch mit ein bisschen Zimt und Muskat ist schon ganz angenehm.
Mhm. So dieses Fruchtige ist so bei dir mit drin, ne? Du bist so fruchtig und auch erfrischend und warm.
Lebendig.
Lebendig. Ja. Und du bist erwärmend, herzerwärmend, wie ich raushöre. Also Kinderputsch verbinde ich auch immer was mit Warmen. Und heiße Zitrone ist ja auch schön warm. Und du erwärmst wahrscheinlich auch die Herzen vieler Leute in deinem Chancennest. Magst du ein bisschen darüber erzählen, wie ihr überhaupt zu diesem Chancennest gekommen seid?
Also das Haus Chancennest, man kann es auch im Internet googeln, ist eigentlich eine Idee von meiner Lebensgefährtin. Die hatte in Kempten ein Kinderhaus gegründet, wo Kinder, während die Eltern eine Suchttherapie machen, sich aufhalten können. Sie wollte dort Schulunterricht anbieten. Sie hat das finanziert mit 140.000 Euro. Das Jugendamt hatte versprochen, Kinder zu schicken, hat es dann nicht gemacht. Sie hat eine Stiftung gegründet im CJD, im christlichen Jugenddorf und so weiter. Die wollten nicht, hat alles nicht geklappt. Sie hat das so gemacht. Wir haben uns daraufhin kennengelernt und haben vor 10 Jahren diese alte Bäckerei und Mühle und Konditorei gekauft. Das sind 600 Quadratmeter im Moment Wohnfläche. Und wir haben das Haus Chancennest, weil wir so unterhalb der Psychiatrie sind und auch sehr viele Leute zu uns kamen, dieses Café beibehalten als Bürgercafé oder Treffpunktcafé.
Ja.
Und bei uns hatten sich viele selbst, was heißt einiges, Blaues Kreuz, AA und so weiter als Selbsthilfegruppe, eben Psychologe hatte eine Selbsthilfegruppe hier und so weiter, sodass wir immer sehr viel Kontakt doch hatten. 2 Jahre war die Kinder- und Jugendpsychiatrie oben zu Gast. Mhm. Und wie gesagt, zu uns kommen jeden Tag Leute. Die Psychiatrie ist so gekennzeichnet einmal durch Sucht, also alle möglichen Alkohol, Drogen, Tabletten und zum anderen durch sehr viel Depression, Borderline, Burnout, Schizophrenie, Persönlichkeitsstörung, Autismus und so weiter. Und da die immer hier spazieren gehen ringsrum, kommen die auch mal rein und holen mal einen Kaffee und wenn die so ein bisschen Vertrauen geschöpft haben, dann erzählen die auch so ein bisschen aus dem Leben. Das ist natürlich, ja.
Ihr seid
Sehr.
quasi so ein Zwischending zwischen
Also wir sind vor
Psychiatrie
dem Zaun.
und
Wir sind
was?
vor dem Zaun. Also
Ja,
das
ja.
Gelände ist riesig, aber wir sind vor dem Zaun. Wir sind also im Dorf da ein bisschen integriert und hinter uns ist ein Zaun und dann geht es hoch zur Psychiatrie.
Ja, örtlich, aber ihr seid auch thematisch, finde ich, so ein Zwischending zwischen dem ganz krassen, ich gehe in die Psychiatrie, ich lasse mich da behandeln und ich bin ganz allein. Ihr seid irgendwie so eine Brücke, habe ich das Gefühl.
Ja, sie kommen auch mit ihrem Problem, ob das nur einer Haarspray braucht oder einer dies oder jenes. Bei uns gegenüber ist ein Wassertretbecken, also im Sommer eine Wiese und da sind diese Patienten sehr viel an diesem Wassertretbecken, wenn es warm ist und holen bei uns ein Eis oder reden mit uns. Wir haben ja auch ein Schwimmbad und so weiter.
Ja.
Ja, also wir haben wirklich eine, wobei das nicht gewollt ist von der Psychiatrie, ist ja klar, diese Verbindung ist nicht gefolgt. Die fühlen das immer so als Eingriff in die Therapie, obwohl das ja gar nicht so ist. Ja,
Okay, warum soll das Eingriff in die Therapie sein?
weil wir doch schon manchmal sehr skeptisch sind, wie die dort behandelt werden. Ja, wenn dann Kinder zusammengebunden runterkommen und sagen, wir müssen aneinander gekettet spazieren gehen, dann halte ich das nicht für so
Was
dienlich
ist
und
das
nicht
für eine
nein, wenn die
Maßnahme? Das
dort.
ist ja spannend. Warum
Ja.
sollten die das machen?
Ich weiß das nicht. Das wussten die
Okay.
Kinder auch nicht. Die kamen dann und sagen, habt ihr Tesafilm? Wir müssen uns wieder zusammenbinden. Ja, wir müssen da wieder hoch, sonst kriegen wir Ärger und so weiter. Oder wenn man sieht, wie die dann auf Tabletten eingestellt sind und völlig benommen durch die Gegend rennen und so weiter, ja. Und jetzt im Moment findet gar nichts mehr statt. Die Arbeitstherapie ist abgeschafft. Die Ergo ist abgeschafft, ja. Die hatten so eine Stätte, wo sie, weißt du, Kartons gefaltet haben, wo sie
Ja.
Buchbinderei und Holzarbeit, alles abgeschafft. Es ist schon sehr traurig, was im Moment passiert, ja. Und wenn ich irgendwo mich in Therapie begebe, dann möchte ich auch Therapie machen. Das heißt, auch Beschäftigung gehört zur Therapie dazu, ob das nur Sport ist oder mit den Händen oder im Geiste und so weiter. Es ist sehr, sehr schmal geworden, ja.
Also die sehen euch quasi als rotes Tuch, weil ihr euch ab und zu auch mal kritischer äußert,
Ja,
was da
natürlich.
so geht, aber die kooperieren nicht mit euch,
Nee,
sondern
überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist.
habt ihr mal auch Angebote gemacht? Hey Leute, wenn ihr schon uns
Also
kritischer seht, können wir uns an einem Tisch setzen und mal darüber reden?
ich bin vor bis kurz vor Corona bin ich noch jeden Sonntag hoch und habe dort ein Meeting für Alkoholiker eine Stunde gemacht, ja. Das ist im Moment ja auch nicht mehr möglich. Dann ist bei uns ja auch eine Forensik und die haben auch einen offenen Vollzug, ja. Das ist so angegliedert. Und die Leute im offenen Vollzug, die kamen, die wollten dann, weiß ich, bei uns ein Praktikum machen oder auch mal reden und so weiter. Oder wir haben die an Netto oben vermittelt, dass die dort ein Praktikum machen und so. Aber das ist alles nicht so sehr. Damals hat man noch eine Verbündete, die dort gearbeitet hat, ja, aber als das weggefallen ist, versucht man, das dagegen so abzuschotten. Ja, man will das einfach nicht. Ja.
Okay, man will es nicht. Man will nicht reden, man will nicht irgendwie eine Kooperation starten. Aber reden ist sehr wichtig und darüber wolltest du auch reden. Irgendwie die
Genau.
Begegnungsräume. Wie kann man Menschen gut begegnen? Also das ist ja dein Thema.
Genau, wie holt man die Menschen ab? Weil viele Menschen haben nicht diesen Antrieb, irgendwo hinzugehen, fremd zu sein, sich vorzustellen und da einfach teilzunehmen. Also das erlebe ich viel, ja. Und auch die Angebote, über Annoncen, die wir machen, den Gesprächskreis und was wir da spielen haben, da kommt niemand. Man muss die
Nein?
Menschen dort, wo die sind, abholen. Ja, das ist schwierig, dass man, gerade auf dem Lande ist das so, jeder macht seine Tür zu, ja, man soll nur die Fassade sehen, man soll nicht dahinter gucken,
Tatsächlich,
ja.
ich habe eigentlich so ein anderes Bild, so
Ja, in
komplett das
Berlin ist das anders
Gegenteil.
vielleicht. Ja, in
Ja.
Berlin sind Menschen an Orten, wo die sich versammeln, schneller zu finden. Aber hier ist schwierig. Und wenn man schon gar nicht von hier ist, sondern zugezogen ist, ist natürlich wenig Vertrauen da. Ja.
Ah, und
Und
dann
das
ist
hat
es
sich mit
schwer, da reinzukommen.
genau. Und mit Corona hat sich das noch verstärkt, weil wir sind nicht geimpft und nicht und stehen dazu auch. Ja. Und da sind wir natürlich gekennzeichnet. Ja.
Ja.
Und da hat sich auch viel von uns abgewandt. Das ist eben schade drum, ja. Aber wie
Aber
gesagt,
was meinst du, warum viele auch diese Angebote nicht annehmen? Also du hast ja gesagt, das ist auch so ein generelles Problem.
Ich denke mal, A, die Nähe zur Psychiatrie, zweitens, dass wir auch Selbsthilfe, und das hat so nach außen hin, wenn wir da hingehen und so, dann stimmt vielleicht mit uns sowas nicht. Früher habe ich für Rentner gekocht, habe Weihnachtsfeiern gemacht, ich habe Schlagzeug gespielt, meine Frau Gitarre, wir haben gesungen, ich habe 4-Gänge-Menü gekocht für 60 Leute. Das war alles so normal. Da war ein Dorfgemeinschaftshaus, da ist oben eine evangelische Begegnungsstätte. Über meine Frau war Lektorin in einer evangelischen Kirche. Wir sind, als sie nicht mehr singen durften, ausgetreten aus der Kirche. Wir machen jetzt selbst Gottesdienst bei uns zu Hause. Das ist immer sonntags und anschließend gemeinsames Mittagessen. Das sind immer so zwischen 8 und 12, ja, die da kommen. Das wird auch nicht mehr, ja, egal wie wir das nach außen hin darstellen, ja. Und das sehr schön ist, ja. Aber ich bin ja noch, was heißt beteiligt, ich habe so einen Freund, wir haben zusammen ein Tanzcafé, was schon 39 Jahre besteht, ja.
Oh, wow, das ist
Und
lange.
ja, kann man mal googeln, das Savoy in Eggershausen, da kann man sich mal angucken. Und selbst wir dürfen ja offiziell nichts machen mehr und so weiter, aber es gibt sag ich mal, so langhaarige, ältere, stehengebliebene Rock- und Pop-Freunde, ja, die sich noch in den 60er, 70er rum und die sich immer freuen, wir treffen uns da. Wir hatten Sonntag zum Beispiel Adventskaffee, wir machen das privat, denn da waren so 15 Leute. Und selbst da waren sehr viele alleinerziehende Mütter, Lehrerinnen, Selbstständige, welche die BVB arbeiten. Und
Querbeet.
ja, und da, ich bin gar nicht zu Wort gekommen, ich musste die reden lassen, weil die so viel, auch ungeimpft, ja, diese ganze Wut, diese ganze Ausgrenzung, die ganzen Sorgen auch mit den Kindern, das konnten die dann, ich glaube, wir haben um 3:30 bis um 8. Ja, und dann konnten die das mal so wie so einen Rucksack abschmeißen und ausleeren, ausbreiten. Das war schon toll, ja,
Ich
und
glaube, das ist
da,
auch
ja.
wichtig, so eine Stelle zu haben, wo man einfach seine Sorgen und Nöte einfach loswerden kann.
Genau.
Wie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in den letzten Jahren, also ich habe super Glück hier, wo ich wohne, aber in den letzten Jahren habe ich beobachtet, zumindest in größeren Städten, dass sich jeder isoliert. Ich hätte erwartet, in der Dorfgemeinschaft ist es anders, dass man weniger miteinander redet oder weniger miteinander kommuniziert, auch in Familien, dass auch weniger darum geht, wie geht's mir? Also außer man hat eine gute funktionierende Familie, dass man so nebenher lebt. Erlebst du das auch so, dass es in den letzten Jahren sich so entwickelt hat oder hast du ein
Eigentlich,
anderes Gefühl?
also das eigentlich ist ein doofes Wort. Wir sind ganz gut angenommen worden vor 10 Jahren, wo wir hier gezogen waren. Auch dadurch, dass der Besitzer noch lebte. Wir hatten den ja dann auch noch 2 Jahre bei uns gepflegt. Und dann konnten wir nicht mehr uns ins Heim geben. Und da kamen diese Dorfbewohner, die in der Bäckerei früher, die kamen noch zu uns. Als aber das vorbei war, dann haben die sich zurückgezogen in ihre eigenen kleinen Cliquen. Ja, das merkt man auf dem Dorf, dass so kleine Cliquen. Und wie gesagt, und seit Corona sind wir wie aussätzig. Da kommen kaum noch. Wir machen immer morgens um 11 machen wir so Kaffee trinken. Da kommen so zwischen 4 und 6 Leute. Ja, und nachmittags, aber wir haben ganzen Tag immer irgendwelche Leute, aber nicht mehr aus dem Dorf, sondern sag ich mal so ein bisschen von weiter weg oder die uns schon länger kennen oder die uns über die Gruppen kennengelernt haben. Ja, also in Berlin ist das anders, aber auch nicht viel. Meine Mutter wohnt in dem Haus, wo 19 Parteien wohnen, die kennt nicht mal alle. Ja, mein Vater liegt im Sterben, der ist um darum Hilfe, der ist neulich im Fahrstuhl, so halb Fahrstuhl, halb draußen hingeflogen. Meine Mutter hat den Jürgen, da hat es gedauert, bis sie welche gefunden haben, die da mal mit helfen. Ja, also im Moment
Tatsächlich?
ist so, dass sie viele alle sich zurückziehen. Ja.
Im Moment oder ist das schon ein Trend, der schon ein paar Jahre vor sich herläuft?
Also wo meine Mutter wohnt, da bin ich ja aufgewachsen. Meine Schwester und ich sind dort aufgewachsen. Und bei uns war es so, dass wir alle zusammen 10 Jahre in eine und dieselbe Klasse gingen, zur Schule gingen. Ja, und wir haben uns eigentlich auch nie so richtig alle aus den Augen verloren. Zum letzten Klassentreffen waren von 33, 28 da,
Das ist
plus ich,
viel, ja.
plus
Wow.
Lehrer und so. Und wir haben immer noch so untereinander Kontakt. Ja. Aber Aber nee, aber nach aber kommt immer alles verkehrt. Dadurch, dass da alles vollgebaut wurde,
Ja.
ja, und so weiter, und sehr viel, sag ich mal, Fremde, ich will nicht sagen Fremde oder Leute, die man kennt, hingezogen sind, ist die Struktur auseinandergebrochen, ja. Also,
Oh, verstehe.
ja, wo das mal entstanden ist, dieses Wohngebiet, da waren 100.000 junge Familien mit Kindern, so alle so plus minus ein Alter. Und jetzt ist das eine überalterte Struktur, die Kinder sind weg. Und die neuen Leute, die da hingezogen sind, die haben dazu keine Bindung oder was weiß ich. Also ich merke nicht, dass dort sehr viel passiert. Auch die ganzen Volkssolidarität und so, was ist da alles? Ist alles zu, alles, ja. Wo die sich früher
Krass.
getroffen haben, ist
Ja.
alles verschwunden. Und wie gesagt, also ich finde, gerade Berlin und so ist die Anonymität in der etwas älteren Bevölkerung stark angestiegen.
Ja, das höre ich auch immer wieder. Also ich habe in der Gerontopsychiatrie gearbeitet und gut, ich habe da halt ein das ist kein Querschnitt von der Gesellschaft gewesen, aber zumindest habe ich erlebt, dass viele Ältere sehr einsam sind, weil die Kinder entweder, keine Ahnung, in Australien leben oder sei es innerhalb von Deutschland, die eine ist in München und die Mama ist in Hamburg und ne, dass sie sehr einsam sind und dass sie, wenn sie auf dem Land leben, auch keine Begegnungsräume mehr haben, weil sie auch nicht mehr so mobil sind. Und wenn sie, ja, wenn sie nicht so mobil sind, dann sind sie vielleicht allein zu Hause, dann kommt vielleicht mal der Pflegedienst, mal jemand einkaufen, aber sind sie häufig alleine auf sich gestellt. Und das ist sehr traurig, finde ich. Aber auch bei Jugendlichen habe ich gemerkt, in der Stadt, wo ich lebe, dass es auch weniger Begegnungsräume gab, diese Jugendtreffs, ne? Die so wurden immer weniger, hatte ich das Gefühl, wo ich dachte, wo sollen die denn hin? Und dann treffen sie sich irgendwo in der Natur, weil sie keine anderen Möglichkeiten haben oder privat oder was auch passiert, dass sie sich immer mehr isolieren, also in ihren Zimmerchen und dann ins Internet gehen und so Kontakte knüpfen. Also diese Offline-Kontakte wurden dann immer weniger, so wie ich das gesehen habe. Also es gibt bestimmt immer Ausnahmen von der Regel, aber das ist so mein Empfinden. Wie ist dein Empfinden?
Genauso. Mich hat am Sonntag sehr erschrocken, hat eine Mutter erzählt, in dem Dorf dort war 9 Stunden Stromausfall und ihr Sohn, glaube 11 Jahre, sagt: Mami, ist doch nicht schlimm, dann spiele ich im Dunkeln PlayStation. Und für mich war diese Aussage, ja, ja, das ist so typisch, ja, also überhaupt nicht mehr etwas nachfragen, etwas erforschen, keine Neugier mehr, nichts mehr recherchieren, nichts mehr mal nachempfinden, sondern einfach, was ich nicht weiß, google ich und ansonsten habe ich meine Identität anonym im Netz. Ja, das
Ich muss
ist
man, glaube ich,
sehr,
mit vielen
also sehr,
Menschen sein. Ich glaube,
ja.
das ist so das Problem mit Begegnungen, dass man nicht weiß, wie gehe ich auf den anderen Menschen zu. Und wir haben auch gerade darüber geredet, Begegnungsräume wurden in den letzten Jahren gefühlt abgebaut. Klar gibt es auch immer Ausnahmen, aber ja, vielleicht einmal, wie kann man mehr Begegnungsräume aufbauen? Und B, wie kann ich den Menschen begegnen? Weil viele haben, glaube ich, Angst, diesen ersten Schritt zu machen und auch auf Menschen anzusprechen. Du meinst, man muss sehr feinfühlig sein und du könntest was darüber erzählen, wie man Menschen begegnen kann. Und ja, dass eine gute Gemeinschaft entsteht.
Also erstmal muss man ja wissen, dass die Menschen nach außen hin stark sein wollen. Also sie wollen keine Schwächen zugeben, sie wollen nicht bemitleidet werden und sie wollen auch nicht verhätschelt werden. Ja, also man muss erstmal eine Augenhöhe schaffen, um überhaupt erstmal gucken, wo Schnittstellen oder Gemeinsamkeiten sind. Das ist erstmal ganz wichtig. Ja. Und wie gesagt, meine Erfahrung, es kommt niemand von alleine, weil niemand sich im Prinzip so outen will, ja, dass er Hilfe braucht oder so. Es soll ja manchmal auch gar keine Hilfe sein, es soll ja einfach nur ein gemeinsam sein, ja. Und wie macht man das? Also ganz, ganz wichtig finde ich, dass man erstmal rausfindet, wie lebt der Mensch überhaupt? Ist er alleinstehend? Ist er in einer Beziehung? Wie funktioniert die Beziehung? Das, was man sieht, ist ja nicht unbedingt das, was auch ist, ja, sondern wie ist das Verhältnis zu Kindern, ja? Und ich habe einen ziemlich großen Bekanntenkreis und von der Fußpflegerin unserer Kinder bis hin zu älteren Menschen, ja, die dann immer noch versuchen, alleine klarzukommen, bis sie dann nicht mehr selbst entscheiden. Ja, das verdrängen die meisten Menschen, dass sie, solange sie selbst entscheiden können, auch entscheiden sollten. Ja, aber unsere Gesellschaft ist entscheidungsunwillig. Sie folgen einfach. Ja, sie haben nicht mehr gelernt, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen, sich selbst zu gestalten, sondern allein dieses Fernsehen, was die Leute jetzt auch in dieser Zeit so gefangen nimmt, ja, und sie einfach auch in ihrem Denken aushöhlt, das ist so furchtbar, ja. Und herauszukriegen, welche Bedürfnisse sie haben, das ist, denke ich mal, die erste Aufgabe, ja.
Okay,
Also
also wenn ich
sie zu
weiß.
zwingen, spazieren zu gehen, ist nicht unbedingt immer der Weg, ja. Oder sie ins Fitnessstudio zum Herzsport mitzunehmen oder zum Reha-Sport, ist auch nicht immer so das, was man, sondern ich denke, in erster Linie ist erstmal ein Gespräch notwendig, wo man zuhört, wo man guckt, ja, sind sie tierlieb, sind sie, was weiß ich, in ihrer Seele gekränkt worden, verletzt worden. Manchmal liegen so viele Verletzungen in der Seele vor, die so besprochen werden können. Ja, Wertschätzung ist ein Thema. Ja, die wollen immer sehr von ihrer Arbeit erzählen, weil Arbeiten ist ja nicht nur Geld verdienen. Das ist ja Struktur. Das sind
Identität.
soziale Beziehungen, gesellschaftliche Beziehungen, Wertschätzung. Ja. Und manchmal fehlt einfach diese Wertschätzung. Wenn der Postbote kommt, wir haben immer für die Postboten freien Eintritt auf Toilette und mal einen schnellen Kaffee, ja, wenn sie ihre Pupi. Und
Das ist
selbst da
schön.
erfährt man von ihren Sorgen und Nöten, ja, die auch in solchen schwierigen Zeiten abgelehnt werden. Sie dürfen die Pakete nicht per Hand übergeben, die sollen sie vor die Tür schmeißen. Also das ist alles so furchtbar. Und trotzdem steckt dahinter immer noch der Mensch, ja, mit seinen Emotionen und Bedürfnissen. Ich denke, da muss man viel ansetzen. Ja. Auch im Supermarkt einfach mal gucken, wenn die mit ihren Filtertüten vor der Nase rum auch mal ansprechen, weil die reden einfach nicht mehr. Diese Stille in den Geschäften, das ist unerträglich. Ja. Früher war da so ein Gemurmel, wenn man reinkam. Ja, man hat gegrüßt. Ja, heute habe ja noch nie eine Maske getragen, selbst im Krankenhaus nicht. Und erstmal wird man komisch beäugt, ja, aber wenn man trotzdem freundlich ist, wie erschrocken die Menschen heute über Freundlichkeit sind,
Ja,
ja,
jetzt
wenn man auf
echt?
sie zugeht, ja, das ist, ja, und meine Berliner Schnauze in Anführungsstrichen wirkt immer, ja, vom Eingang zu Aldi bis hinten zur Kasse, ja, bis sie genau wer drin ist, ja. Ich bin eben, aber das kann nicht jeder so wie ich, ja.
Nee,
Ich
nee,
komme
deswegen
irgendwo
wollte ich dich
hin.
gerade was fragen. So, du sagst, offen auf Menschen zugehen, nach den Bedürfnissen fragen und dann erfährt man auch vieles. Und viele haben aber Schwierigkeiten, diesen ersten Schritt zu machen. Wirklich diesen ersten Schritt. Ich spreche den mal an und frag mal,
Ja.
wie geht's dir? Was rätst du Leuten, die sagen, boah, ich würde das gerne machen, nur ich weiß nicht wie und wo. Und das sieht doch ein bisschen doof aus, wenn ich ihn einfach so aus dem Nichts heraus einfach anspreche. Was würdest du den Leuten sagen?
Erstmal, wenn man jemanden sieht, der sich unsicher verhält, dann erstmal lächeln, guten Tag sagen. Mensch, ich habe Sie ja lange nicht gesehen, sind Sie aus dem Dorf, haben Sie schon gehört und so weiter und so weiter. Erstmal in ein ganz belangloses Zeitungsgespräch führen, ja. Und wenn der denn so ein bisschen zutrauen, ja, warum spricht der mich denn an? Das ist die erste Reaktion, ja.
Ja, so, ich bin
Also,
total
ja,
skeptisch. Hä, warum?
alles
Habe ich da
gut, ja.
irgendwas?
Die deutsche Mentalität mag nicht angesprochen zu werden,
Ja,
ja.
meinst du?
Ja, das merkt man so, wenn man Leute im Ausland und so sieht, wenn dann die Geschäftsinhaber direkt auf sie zugehen, darf ich ihnen helfen? Nee, nee, sie dürfen mir nicht helfen. Nee, ich gucke mal alleine, ich schaue mich mal um. Diese Abwehrreaktion, weil man will von sich eigentlich gar nichts preisgeben. Man lebt in seiner eigenen versteckten Hinterfassade und möchte eigentlich gar nichts preisgeben. Und da muss man eben, wie immer, das so rauskitzeln, ja. Haben Sie denn Haustiere? Ja, und gehen Sie mit dem Hund spazieren und so weiter. Über so Bindung, ja, ich habe auch einen Hund. Und über Gemeinsamkeiten schafft man, nicht immer, ist klar, ja. Man kommt auch auf Ablehnung. Aber man merkt schon, wer dankbar ist, diese Dankbarkeit, dass mal jemand da ist, ja, und so weiter, ja. Oder mal zum Beispiel, jetzt ist ja so, dass du in Krankenhäusern die Menschen nicht besuchen darfst, ja. Wenn mal hingehen jetzt und sagen, Mensch, mal trösten und so weiter. Der Mann liegt im Krankenhaus. Das ist ja auch eine komische Situation im Krankenhaus. Ich war ja selber gerade. Kein Obst, keine Süßigkeiten, keine Blumen, kein Besuch. Und die Schwestern und Ärzte sind auch noch mit Melitta-Tüten versorgt und reden auch.
Melitta-Tüten. Den Begriff kannte ich auch noch nicht. Ja, eine ganz komische Situation habe ich auch. Ja, weil vor allen Dingen, wenn du krank bist, brauchst du ja Zuwendungen, ne?
Ja, also im letzten Mal, ich brauchte, glaube ich, 4 Sprachen, um mich richtig verständlich zu machen im Krankenhaus, ja. Also, und die Bedürfnisse sind ja größer geworden im Krankenhaus, ja. Wenn du schon keinen Besuch hast, es riecht nicht nach Süßigkeiten, nach Obst, nach Menschen, ja, es ist eine Kälte in den Zimmern. Man kann sich das gar nicht als Außenstehender oder in den Altenheimen. Ich finde das so furchtbar, die Altenheime und in den Hospizen die Leute allein sterben zu lassen, ohne Begleitung und so weiter. Mhm. Und die Hinterbliebenen, denen geht das natürlich auch, oder die Angehörigen, nicht Hinterbliebenen, die Angehörigen, die bewegt das natürlich, ja. Und dann ist mal ein Gespräch, wenn man weiß, der Mann liegt im Krankenhaus und sie darf nicht hin, mal klingeln und sagen, hier, wie geht's denn? Ich wollte mal fragen, wie telefonieren Sie oder so, ja. Einfach selbst mal die Initiative ergreifen und keine Scheu haben, dass man abgelehnt wird. Ja.
Man ja, ich glaube, das ist die Erfolg größte Angst. Warum viele Leute die anderen Leute nicht ansprechen. Das ist so eine Angst, so, oh, dann werde ich abgelehnt, vielleicht auch noch blöd angemacht, dann sage ich lieber gar nichts. Ich glaube, wenn man das übt, dann wird man überrascht sein, wie viel Positives einen auch einem begegnen kann, wenn man ins kalte Wasser mal springt. Aber auch diese Begegnungsräume, also ich finde das super toll, dass du dieses Chancennest hast, aber wir haben ja festgestellt, die gehen ja immer mehr zurück. Wie kann man Begegnungsräume schaffen oder welche Begegnungsräume hast du als positiv erlebt, wo die Leute eher ins Gespräch kommen?
Naja, man muss mal gucken, wie haben die Leute ihre Freizeit gestaltet, wo sie jünger waren. Mhm. In dem Tanzcafé zum Beispiel, ja. Da kann man sehr viel abhören. Da waren früher jedes Mal, jeden Sonnabend oder Donnerstag 300 Leute da. Jetzt kommen noch manchmal, wir dürfen ja nicht offiziell privat so 20 und so weiter, ja. Mhm. Man kann das eben durch diese Besuche, ja, dass man sich anmeldet, mal einen Hausbesuch machen. Früher gab es in der evangelischen Kirche Leute, die regelmäßig Hausbesuche gemacht haben bei zu Alleinstehenden. Ja. Und man sieht ja, wie du gesagt hast, die Kinder und so weiter sind aufgrund der Arbeit hinterher gerannt, sind nicht mehr in ihrem Geburtsort. Die Eltern sind alt, haben Häuser, die können das nicht richtig mehr versorgen, den Garten und so weiter. Ja. Mhm. Es geht aber auch nicht nur um die Alten. Wie kommen wir an die Kinder ran? Das ist ja auch das Spannende. Ja.
Das ist spannend, ja.
Die Kinder, wenn ich sehe, hier beim Reiten darf nur ein Kind, sonst waren das immer so 10 Kinder, die ums Pferd rumgestanden haben, ja. Jetzt darf immer bloß ein Kind und so weiter, das ist ja alles furchtbar, ja. Und wenn ich dann mal mit den Müttern rede, die verstehen das auch nicht. Wenn eine 15 wird und eine Disco geben will für die Kinder, ja, dann, und wir machen da im Tanzcafé so ein Angebot. Ich habe da Musikinstrumente gekauft, also von mir noch welche hingestellt. Und will ab nächstes Jahr so mit Kindern ein bisschen Musik machen, ja, und so Kindergeburtstag und Jugenddisco, das bietet sich ja an, wenn wir sowieso zu haben. Hm. Wir haben auch Beziehungen zu so einem Jugendclub, da sind dann auch Zauberer und was weiß ich, Clown und so weiter. Die freuen sich auch, wenn sie mal wieder was zu tun kriegen. Man darf sich nicht in allem dem unterordnen, was diktiert wird. Man muss eben auch Wege finden, einladen zu können. Ja, man wird erstaunt sein, wie viele manche Einladungen wahrnehmen. Ja, wir haben noch einen privaten Catering-Service und so, wo wir dann so Catering machen. Wir schlachten nächste Woche selber, da kommen 15 Leute und helfen und so.
Ach, ja. Krass. Ja, also einfach mal die Initiative ergreifen und aktiv versuchen, solche Räume zu schaffen. Also ich vermisse solche Räume wie zum Beispiel solche Tante-Emma-Läden, so wo man einfach unverfänglich ins Gespräch kommt. Weißt du, so das, was du beschrieben hast, im Supermarkt so mal Hallo und dann spricht man über, keine Ahnung, die Packung Joghurt, die man gekauft hat und die neue Sorte, die man voll cool findet und dann redet man über andere Sachen. Also solche Begegnungsräume vermisse ich und ich bin froh, dass es sowas gibt wie den Tante Emma Unverpacktladen, wo es so langsam wieder in den Trend kommt, solche kleinen Läden zu eröffnen, wo man eher in den Austausch kommt. Das finde ich schön.
Genau.
Ja, aber sowas sollte es meiner Meinung nach mehr geben, weil ich glaube, da ist die Hemmschwelle nicht so groß, jemanden anzusprechen, als wenn ich bei Kaufland oder Real in so ein Riesengeschäft bin und dann einfach jemanden anquatsche oder mitten auf der Straße. Ich glaube, da ist die Hemmschwelle einfach viel niedriger, jemanden anzusprechen, der mir vorher fremd war.
Eine Freundin von mir hat in Kassel so ein kleines, war immer ihr Traum, so ein kleines Kaffee mit selbstgemachten Kuchen und hat ein Klavier und lädt dann immer ein zu Kaffee und Kuchen und dann spielt jemand da Klavier und so weiter. Ja, das ist auch, die ist auch so ungeimpft, sag ich mal, und so weiter. Oder wir waren montags in Fritzl, das ist auch so ein Ort in der Nähe von uns, da auf dem Marktplatz, da ist so ein Brunnen, da haben wir dann um den Brunnen Kerzen hingestellt und da waren so 50 Leute und aus allen möglichen Himmelsrichtungen. Und da kommt man einfach ins Gespräch. Man muss auch mal Mut haben, zu so einen Begegnungen hinzugehen. Ja? Und mal gucken, wer ist denn da? Und worum geht es denn da eigentlich? Ja? Es geht ja nicht darum, immer Steine zu werfen, sondern es geht ja darum, auch mal ins Gespräch zu kommen. Und wie gesagt, so ein Café fand ich ganz spannend, ja, mit diesem Klavier.
Ja, das klingt echt spannend.
Es gibt so viel Angebote, aber wie gesagt, die hat genau das Problem, sie muss die Leute abholen. Von alleine kommen die nicht, ja. Das ist
spannend.
So komisch, ja.
Spannend, da ist dieses Bedürfnis da, ich will, aber ich mach's nicht. Oh. Wie wurde denn Gemeinschaft früher in der DDR gelebt? Also du hast auch gesagt, du kommst aus der ehemaligen DDR. Ist es irgendwie also anders als heute?
Ja, natürlich. Wir sind, ob das gut ist oder nicht, ich hielt es nicht für gut. Schon, ich glaube, mit 7 Jahren kam ich schon in die Kinderkrippe, weil meine Mutter, die war alleinstehend, mein Vater war gestorben, die hat studiert und so weiter. Da war das gang und gäbe, dass beide Elternteile gearbeitet haben. Da stand wirklich Arbeit auch lebensnotwendig da. Und wir sind eigentlich von Kinderkrippe, Kindergarten, Schule und immer alle dieselben Kinder, sodass wir waren ja so konzentriert in so Marzahn, ich bin in Pankow groß geworden, in so einem Neubau oder wie sagt man heute, Betongebieten, ja. Aber damals war das für meine Mutter ein 6 am Lotto, Warmwasser aus Wand, Badewanne, Zentralheizung und so weiter.
Ja.
Und bei uns stand, und das war das Wichtigste, keine Elternteile hatte Schulden. Bei uns konnte keine Schulden machen. Ja, das stand also Geld und nicht oder Konsum oder nicht im Vordergrund. Da gab es in jedem Laden dasselbe. Die Butter hat in Schwerin dasselbe gekostet wie in Erzgebirge. Also das war außen vor. Das kam erst später mit den Jeans oder mit den Intershops und so. Dann fand so der erste, Neidfaktor. Aber sonst, und vor allen Dingen, wir haben alle oder fast alle in irgendwelchen Arbeitsgemeinschaften oder Sportvereinen, was alles umsonst war, waren wir in der Woche integriert. Ja, also wir waren auch im Hort oder wie gesagt, oder was so verpönt war bei Pionieren. Ich war sehr gerne Pionier, das war wunderbar. Wir sind in den Ferien im Pionierlager, das war alles schön. Also die Kinder an sich, wir waren immer sehr beschäftigt. Wieder auch sehr viel Sport getrieben und Hochleistungssport. Also die Förderung der Kinder auch, kinderreichen Familien, die wurden sehr unterstützt. Sie konnten kostenlos essen, Milch und wir haben Wäsche umsonst und Betten umsonst. Also es war sehr, sehr, wie soll ich sagen, und dadurch auch später, wenn ihr gelernt hast oder wenn ihr im Betrieb warst, war das eigentlich immer alles sehr auf Gemeinschaft ausgelegt. Ja,
ja, also und Gemeinschaft wird mehr gelebt, aktiv.
Natürlich, ja. Natürlich hat sich das dann nachher geändert und 1974 hat sich also der Widerstand gebildet mit den Studenten in Jena, wo das dann hieß, Schwerter zu Flugscharen. Ja, da hat man sich dann in konspirativen Hinterzimmern der Kirche getroffen, hat dann angefangen, Flugblätter zu drucken und so weiter.
Was für Flugblätter waren das?
Na, diese Schwerter zu Flugscharen. Man wollte dieses System, das war nicht so Sonnenschein, man wollte dieses System wie heute eigentlich auch entlarven. Und wie gesagt, das hat ja von 1974 bis 1989 auch gedauert.
Aber wenn die Gemeinschaft so positiv war, womit waren die Leute da unglücklich?
Also erstens, dass durch das, Westfernsehen, war ihnen immer suggeriert, dass ihnen was fehlt. die Reisefreiheit, die Meinungsfreiheit, die Freiheit, sich unabhängig entwickeln zu können. Also bei mir war es so, durch Westverwandtschaft durfte ich kein Abitur machen, nicht studieren und so weiter. Also hat ihn natürlich gestört, dass du nur eine Karriere machen könntest, wenn du Partei- oder linientreu warst und so, wenn du die, so wie heute auch, die Anforderungen erfüllst. Ja, und das hat sich immer mehr mit der Mangelwirtschaft konzentriert, als man gemerkt hat, man arbeitet eigentlich mehr für den Westen und so weiter. Das hat sich, jedes System findet irgendwann mal sein Ende. Auch dieses System wird irgendwann mal sein Ende finden, ja.
Also es entsteht schon gerade was Neues, ob wir wollen oder nicht. Ja. Das Alte wird nicht mehr wiederkommen. Das müssen wir, glaube ich, alle akzeptieren lernen. Das ist ein Prozess, klar, aber genau, es entsteht was Neues und es hängt von uns ab, wie das Neue aussieht. Ja, und das Neue fände ich schön, wenn da mehr Gemeinschaft gelebt werden könnte, so wie zum Beispiel im Chancennest.
Ja, wenn auch wieder landwirtschaftliche Flächen von Leuten genutzt werden, die etwas anbauen, die etwas anpflanzen, die etwas für den persönlichen Bedarf, wenn die Lebensmittel mal wieder gesünder wären und nicht nur Mist eingekauft wird, ja, wenn man wieder sich ein bisschen auf seine Gesundheit konzentriert, ja, das heißt, in gucken, dass man auch mal ein bisschen außerhalb von Chemie und Tabletten leben kann, ja, wenn ein Bewusstsein entsteht, dass man nach seinen Bedürfnissen lebt und nicht wer am meisten hat und so weiter, ja. Mhm. Wie gesagt, das wird dieses Bewusstsein verändern, das wird eine Weile dauern. Mhm. Und dieses System, das ist meine Erfahrung, hält sich so lange, solange sie Armee, Polizei und Medien kontrollieren. Wenn eins von drei wegfällt, dann kippt das System auch, ja. Wenn die Soldaten sehen, sie sollen schießen und sagen, nee, wir schießen nicht, wie bei uns damals, da ist eine rote Linie, dann kippt das System. Oder die Polizei sagt, nee, wir knüppeln die friedlichen Demonstranten nicht mehr nieder, dann kippt. Oder wenn die Medien sagen, also die Lügerei muss man ändern. Eins von drei muss kippen, dann wird sich auch das System ändern.
Okay, also war es bei euch so, dass die Söldner nicht geschossen haben, obwohl sie schießen sollten? Da kippte das System.
Also das erstmal an den Menschen. Zweitens an den, die Alliierten hatten da auch im Hintergrund was zu sagen. Und das Dritte war natürlich, dass unser großer Verteidiger, der Russe in den Wäldern bereitstand, die Demonstranten in Lager. Und das ist nicht passiert. Das hat man abgewendet. Da hat man gesagt, hier ist eine rote Linie und so weiter. Und man hat das an den Montagsdemos und in Leipzig und so weiter. Leipzig war eigentlich der Funke, der das Ganze dann auch zur Flamme werden ließ. Ja. Und dann war das eigentlich auch nicht mehr zu halten. Und da kommen so ein paar Zufälle dazu. Mhm. Der Schabowski dann mit seiner komischen ab heute dürfen alle reisen und so, ja, was gar nicht gewollt. So ein paar Sachen sind dann die Puzzleteile, die dann fehlen. Ja.
Ah, okay. Aber ich glaube auch, wenn man vorher Gemeinschaft gelebt hat und die Gemeinschaft auch enger war, dann, weißt du, was ich meine? Dann ist die Hemmschwelle vielleicht größer, meine Leute der Gemeinschaft irgendwie Schaden zuzurichten, weil ich die Leute ja kenne. Wenn ich denen nicht entfremdet bin von den Leuten, dann habe ich eher eine Hemmschwelle, denen auch was anzutun, glaube ich.
Ja, also man nutzt ja immer manchmal auch sehr gerne die Schwächen der Leute aus. Man kennt, wenn man Leute kennt, kennt man die Stärken und die Schwächen. Und je nachdem, wie ich sie manipuliere oder einsetze, kann ich sie auch ein wenig steuern, ja. Und jetzt denke ich mal, dass über die Medien, über das Fernsehen, ja, das, was und so gesteuert wird. Ja, es sind ja nur noch den ganzen Tag, die Leute sind zu Hause, man sperrt die in Homeoffice und was machen sie? Sie schalten an und haben die Trägheit, sich auch nicht woanders zu informieren. Ja, also sah immer Tageszeitung, Bildzeitung plus Fernsehen ergibt die Summe dessen, was ein Gedankengut dazu leitet, dass sie eben so sind, wie sie sind. Ja,
ja, man sollte mehr rausgehen, wie du sagst, mehr rausgehen, mehr auf die Leute gehen und tatsächlich mit den Leuten auch sprechen. Aber es ist halt schwierig, wenn man halt isoliert ist oder sich selbst isoliert oder Nur vom Rechner sitzt, oder?
Generationsübergreifend den Fernseher auslassen. Ich hatte auch jetzt ein paar Kinder und so weiter. Wir haben zusammen Plätzchen gebacken, die Kinder holen. Ich habe denen eine Liste gegeben, was sie einkaufen sollen. Die mussten einkaufen gehen, die mussten sich das Rezept überlegen. Die mussten mir erzählen, wo die Zutaten herkommen. Also nicht aus dem, ja, wo das Mehl herkommt, wo die Milch herkommt. Man muss also mal Zeit nehmen und sagen, sich auch mit den Kindern beschäftigen. Dann finden die das auch spannend. Die haben vielleicht nicht die lange Ausdauer, aber sie erzählen nächstes Jahr noch vom vorigen Jahr, wie schön das war, Weihnachtsstern. Also Sebastian, man Fernseher ausmachen, mal gucken, dass man in den eigenen Familienkreis mal aktiv wird. Das ist auch schon mal ein guter Trainingsanfang, ja. Und einfach auch die Kinder wegholen vom Computer oder von der Playstation und mit dem mal was Spannendes macht, ja, Weihnachtszeit. Erklären, was ist überhaupt? Weihnachten ist nicht der amerikanische Weihnachtsmann und der norwegische Schlitten. Das ist nicht Weihnachten, ja.
Ja, aber es ist ja in den Köpfen drin. Ja, Coca-Cola nicht. Boah, jetzt hast du mein Weltbild zerstört, Carsten.
Ja, ist klar.
Ich dachte, Coca-Cola ist.
Coca-Cola hat die rote Farbe ins Weihnachten gebracht.
Oder ja, habe ich ja auch gehört.
Wird es nicht rot sein.
Ja, habe ich auch gehört. Was hat dich auf deinem Weg am meisten beeindruckt zum Thema Gemeinschaft und Gemeinschaftsleben?
Was hat mich am meisten beeindruckt? Also mich hat am meisten beeindruckt, wo ich für anderthalb Jahre, erst war ich ein halbes Jahr in Stasi-Knast und dann nach der Verurteilung war ich ja im normalen Gefängnis bis zu meiner Abschiebung. Und in diesem Gefängnis, wir waren ja immer 12 Gefangene auf einer Stube, sage ich mal, ich will es nicht so krass ausdrücken, ja, mit 6 Doppelstockbetten. Und dort in dieser Not, in diesen entwürdigenden Zuständen, wie dort Gemeinschaft gelebt wurde. Also wie wirklich einer bedingungslos für den anderen da war. Ich finde ja immer, wenn man irgendwas für den anderen macht, dann muss das bedingungslos sein. Also nicht so ein Geschäftsmodell im Kopf, wenn ich dann
geben und nehmen,
sondern bedingungslos, ja, einander. Das war eigentlich schon, sag ich mal, sehr spannend. Ich habe dann auch die meisten dann, wir sind eine Republik, wir arbeiten. Ich sage, doch, wir arbeiten. Wir wollen Kaffee trinken, Tee trinken, Kuchen essen und so weiter. Ich habe das auch alles organisiert, ja. Mhm. Wie gesagt, es ist immer vonnöten, glaube ich, einer, der so ein bisschen das Zepter in der Hand hat, ja, wie immer. Ja. Aber diese Gemeinschaft, diese Bedingungslose, das war schon eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Das hat mich auch über die Zeit gebracht. Ja.
Ach so, das hat dich so geprägt, dass du das auch mitgenommen hast in deinem Herzen, ja. Dieses Bedingungslose. Wenn du, nur wenn du magst, hast du ein Beispiel für dieses Bedingungslose, damit man sich das vorstellen
zum Beispiel,
kann?
Ja, zum Beispiel habe ich ja gesagt, ich war so der Macher oder der Stubenesser, egal. Und ich hatte Geburtstag und bevor wir zur Arbeit außerhalb des Gefängnisses gefahren wurden, mussten wir immer 2 Runden marschieren. Ja? Mhm. Und weil ich Geburtstag habe, haben die sich drüber weggesetzt und haben ein Lied gesungen, wir sind 4 Runden marschiert. Dann hatten sie mich überrascht, hatten aus Klopapier Girlanden gebaut, aus Schmalz und Pfeifenreihen ja Kerzen und hatten mir Kuchen gebacken, so heimlich in der Küche und belegte Brötchen. Also diese Anerkennung dessen, dass man für die da war. Ich habe mich auch für die eingesetzt, dass die mehr Geld kriegen oder mal einen Paketschein kriegen und so weiter. Dieses war schon, und die konnten nichts machen. Ja, die haben durch die Luke geguckt und dann haben die die Nationalhymne gesungen. Also das war schon, es ist schön. Sehr bewegend gewesen.
Danke, dass du das teilst.
Und als ich dann abgeholt wurde nach Karl-Marx-Stadt zur Abschiebung, alle, die nicht arbeiten wurden, die standen dann am Fenster und so. Es war schon
beeindruckend.
War schon bewegend, ja.
Das
habe ich auch mitgenommen. Und ich war dann sehr berührt von der Kälte, die mich dann hier erwartet hat. Ja,
wo ich
in Gießen im Aufnahmelager war und dann in Berlin. Ich bin dann mit Penem nach Berlin geflogen, weil damals durfte ja deutsche Flugzeuge nicht nach Berlin fliegen. Und dann kam ich in so ein Lager, in so ein Containerlager und das wurde auch angezündet und so. Also die Willkommenskultur war auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja.
Nein?
Nee, war nicht so.
Wie hast du dir das vorgestellt und was hat dich dann erwartet?
Ich hatte gedacht, ich komme so in offene Arme und so, war teilweise auch so. Aber manche, jetzt sind die Ossis und mit denen, da waren ja noch Polen und Jugoslawen und so weiter. Also so, was man so als Fremdenfeinde und nee, und wir nehmen jetzt die Arbeitsplätze weg und und so weiter und so fort. Also, und ich habe gemerkt, dass die Menschen einen nicht an sich rangelassen haben. Ja? Also so, ich war, so wie ich jetzt auch bin, so freudig und redselig, das ist bei denen nicht gut angekommen, ja.
Aha.
Und dann immer diese, auch, ich wollte ja auch nicht zur Verwandtschaft gehen, ja, oder diese Themen, ja, was hast du, wo arbeitest du, wie viel Geld verdienst du, wo warst du in Urlaub, das hat mich eigentlich gar nicht interessiert, weil mich der Mensch eigentlich dahinter interessiert. Und das war eben nicht so, ja. Oder dieses, ein Mann, ein Wort, ein Handschlag, und das ist, das war alles nicht so, ja. Man, ich habe diesen Abstand dann so als Kälte empfunden, ja.
Spannend, also da waren andere Werte. Entschuldigung,
ja, ja.
Da waren andere Werte wichtiger dann in dem
genau.
Augenblick. Und diese Werte, die waren dir dann total fremd. Das
ja,
kanntest du gar nicht.
Nee. Weil mich das auch nicht interessiert, also was andere haben oder besitzen und was für ein Auto fahren. Und ich habe dann gemerkt, dass in bestimmten Kreisen, wenn man dann verkehrt, bestimmte Status, damals war das noch Dinge wichtig waren, ja. Ich habe das nie verstanden. Also lange nicht, ja. Erst später denn. Und leider habe ich mich dann eine Weile angepasst, aber bin dann auch davon wieder weggekommen.
Ich habe das Gefühl, es gibt so eine Bewegung gerade, die sich zurückbesinnt auf diese Werte, die dir wichtig sind, die du auch erwähnt hast, die
ja.
du nicht als kalt empfunden hast. Und ja, eine andere Bewegung, die noch mehr in diese Werte reinsteigt. Mein Haus, mein Pferd, mein, keine Ahnung,
mein
meine
Beruf,
Yacht,
ja.
mein Beruf. Aber dass sich auch viele zurückbesinnen auf diese Werte, genau, die Menschen dahinter zu sehen und nicht, du bist das Label und das Label und das Label. Aber das ist, glaube
ja,
ich.
Ja, wir haben das auch so jetzt so angeleiert. Wir kaufen Eier beim Bauern, sag ich mal. Ja. Und der andere hat eine Quelle zu Hause, der bringt uns das Wasser. Dafür kriegt er von uns Eier. Oder wir schlachten jetzt und dann geben wir dem das und ich back Brot und so weiter. Ja, dass dieses Besinnen auf natürliche oder auf selbstgemacht oder auf was, oder meine Frau, wie gesagt, mit der Schafgabel, die hat dann auch jetzt gegen Schmerzen aus Fliegenpilz und noch irgendwas, so eine Tinktur, die hat mir mein Wasser aus dem Pool rausgelassen und macht da Frühböte drin. Ja, also ja, das ist die Menschen denken mal, dass sie wieder mehr Verantwortung für sich und ihren Körper und für ihren Geist übernehmen sollten. Ja, und das denke ich mal, kommt immer mehr so, ja, man muss das nur ein bisschen weitertragen und einladen. Man muss, ich glaube, so als Einladung durch die Welt wandern, ja.
Auf jeden Fall, und dass man keine Angst haben davor haben muss, Eigenverantwortung zu übernehmen, dass es auch total befreiend sein kann und ein schönes Gefühl sein kann.
Ich sage zu jedem, stell dich vor einen Spiegel, sag, du hast dich lieb, du bist einzigartig und liebenswert und dann kann dir eigentlich nichts passieren.
Nein. Was würdest
abends
du denn?
Überlege, wie war ich nützlich und dann ist das auch, ja, und mit Freude den Tag beginnen. Ja.
Auf jeden Fall. Was würdest du den Zuhörern gern zum Schluss mitgeben?
Ja, was würde ich gerne mitnehmen? Offen zu sein, seinen Geist offen zu halten, seine Augen offen zu halten, wachsam zu sein, die Ohren spitzen, ja, und wirklich sich selbst mal überwinden, auf Menschen zugehen, ja, und vor allen Dingen mal den Fernseher auslassen und sich auf seine Stärken und seine Wünsche und Träume besinnen, ja, man darf ja träumen und man hat Wünsche und man muss einfach mal auch loslaufen, ja. Der Weg fängt immer mit dem ersten Schritt an,
ja,
um ans Ziel zu kommen.
Und das ist der schwerste, der erste Schritt und danach wird es
genau.
leichter, das kann ich nur aus Erfahrung sagen, ja.
Ich auch, ja.
Ja. Danke dir. Ich danke
ja.
dir für diese tollen Impulse und ich danke dir im Namen für alle, die bei dir sind und deine Ideen sammeln für das Chancennest, was du da bietest. Ich werde es auch in der Beschreibung nochmal verlinken, damit die Leute darauf kommen können und dich kontaktieren kann. Und ja, womit kann ich dich aus meinem Tante-Emma-Laden entlassen? Was kann ich dir mitgeben?
Ja, dieses Lächeln und diese Überzeugung, genau die habe ich auch. Und ich wünsche dir viel, viel Kraft für deine Arbeit. Ich wünsche dir auch
Danke.
Viel Unterstützung für deine Arbeit. Und,
Danke.
Und Mut, wenn es auch mal nicht so klappt, weiterzumachen, ja. Es ist was ganz
Dankeschön.
Tolles, so einen Menschen in dieser Zeit zu sehen, ja.
Danke.
Deshalb habe ich mich auch bereit erklärt, ja, das zu machen, ja.
Und wenn die Zuhörer Bock haben, noch mehr Gemeinschaft zu leben oder mir Impulse zu geben oder uns gegenseitig Impulse zu leben, dann könnt ihr meinen Telegram-Kanal abonnieren. Das verlinke ich in der Beschreibung. Da könnt ihr dann eintreten. Und ich möchte regelmäßig auch so Livestreams machen, wo ich mit euch aktiv in Austausch komme. Dann werde ich auch psychologische Tipps geben, gesellschaftliche Impulse. Genau, und ich freue mich immer über konstruktive Ideen. Ja, weil gemeinschaftlich können wir was Schönes bauen. Und ich mache keine One-Man-Show, also ich freue mich auf dich und auf eure Ideen. In dem Sinne?
Ich war nur ein Satz. Ich habe in einer Therapie erfahren müssen, dass ich an einer pathologischen, narzisstischen Störung leide. Und wie ich da rausgekommen bin, ist vielleicht auch mal ganz spannend. Über Märchen.
Oh, das ist ein guter Disclaimer. Das heißt, ich werde mit Carsten noch ein Interview machen. Willst du noch mehr darüber erfahren, was Carsten gerade gesagt hat? Dann bleibe bei meinem Podcast, folge mir und ja, ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.
Tschüss.